Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Um jene Zeit aber legte Herodes der König Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und die Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen, und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rhoda herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Eine schöne Stelle. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort.
Ich darf heute die Predigt halten zu der Stelle, die Stefan gerade gelesen hat, aus Apostelgeschichte. Wir richten uns ja nach unserem Bibelleseplan. Und letzte Woche haben wir von Stephanus gehört, der gesteinigt wurde. Und die Frage, mit der wir uns letzte Woche beschäftigt haben, war: Wie gehen wir eigentlich mit Verfolgung um? Wenn uns auf der Arbeit mal so ein böser Blick erhascht oder in der Schule eine blöde Bemerkung bezüglich unseres Glaubens auftritt. Und heute lesen wir einige Kapitel weiter. Kurz im Kontext: Wo stehen wir denn gerade in der Apostelgeschichte? Bis Apostelgeschichte 11 ist uns deutlich geworden, dass das Evangelium, dass diese frohe Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und nach dem dritten Tage auferstanden, trotz wachsender Verfolgung unaufhaltsam weiterverbreitet wird. Und jetzt dürfen auch wir, die Heiden, in Gottes Gemeinde mit eingebunden werden. Wir dürfen zu Jesus gehören. Und zugleich steht die Gemeinde in Jerusalem immer noch im Zentrum des ganzen Geschehens. Die Apostel als führende und leitende Zeugen und Führer der Gemeinde. Und unser Text aus Apostelgeschichte 12 setzt genau hier an. Hier wird nämlich eine Spannung aufgebaut. Ein geistlicher Konflikt wird durch 2 Apostel, nämlich Jakobus und Petrus, ausgetragen. Es geht hier um die politische gegen die göttliche Macht. Zwei Apostel, die denselben Gott haben, sie glauben an den genau selben Gott, erleben komplett unterschiedliche Ausgänge in ihrem Leben. Der eine, der Jakobus, stirbt unter der politischen Macht Herodes. Und der andere, Petrus, wird auf übernatürliche Weise befreit. Es geht hier um die Frage, wer ist eigentlich wirklich souverän? Wer herrscht eigentlich mit uneingeschränkter Macht? Ist das Gott, der Allmächtige, oder Herodes, der König? Achtet darauf, wenn wir den Text gemeinsam lesen, wer hat das letzte Wort? Der König oder der Kyrios? Kyrios ist griechisch für Herrscher und der Begriff wird auch für Gott verwendet. Und wir werden sehen, erstens, der König hat echte Macht. Er ließ ja Jakobus enthaupten oder töten lassen. Zweitens, Gott greift ein, ganz real. Und drittens, Gottes Souveränität, seine Allmacht, fordert unser Vertrauen deutlich heraus. Lass uns in den Text einsteigen. Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. König Herodes Agrippa ist ein neuer Herrscher, ein neuer Big Player. Und sein Reich umfasst unter anderem Jerusalem. Das heißt, die Gemeinde vor Ort unterliegt seiner politischen Macht. Nach einigen Jahren in seinem Amt fängt er an, einige von der Gemeinde zu misshandeln. Und was genau gemeint ist, sehen wir, wenn wir weiterlesen, er tötete Apostel. Hier wird ganz sachlich die Hinrichtung des Jakobus erwähnt. Es wird nichts beschönigt, nichts erklärt, sondern einfach nur berichtet. Jakobus stirbt. Der wurde durch die politische Macht, die ja wirklich real ist, wie wir bei Herodes sehen, getötet. Die Gemeinde wird ja auch für ihn gebetet haben. Sie wird auch für ihn unaufhaltsam gebetet haben, aber keine Hilfe, kein Engel, kein übernatürliches Eingreifen. Keiner, der ihm da zur Hilfe kommt. Wir bekommen ja nicht mal eine Erklärung dafür, warum er gestorben ist. Herodes demonstriert das, was er als König kann und auch darf, welche Macht er besitzt. Wir lesen weiter. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. Herodes führt also die Verfolgung fort, denn das gefiel den Juden. Und hier ist nicht das ganze Volk gemeint, sondern die Elite, die das Sagen hatten, die Einflussreichen sozusagen. Indem er die Elite auf seiner Seite hatte, sicherte er auch ein Stück weit seine Macht. Er handelt hier also ganz klug, ganz strategisch. Naja, wie sichere ich meine Macht? Na, indem ich die, die das Sagen haben, auf meine Seite habe. Also ganz, ja, eigentlich ganz klug von ihm. Da Herodes aber weiß, was sie wollen, will er sich bei ihnen beliebt machen. Er möchte nicht die gesamte christliche Gemeinde, sondern nur ihre Führer. Und er weiß ja, na, hier der Jakobus, den Petrus, die möchte ich jetzt ausschalten. Petrus und die Gemeinde stellen eine Art Bedrohung für sein Reich dar. Denn sie wollen Menschen von der etablierten religiösen Ordnung abwerben und für Jesus gewinnen. Und das ist für Herodes natürlich ein Dorn im Auge. Das möchte er gar nicht haben. Wir lesen weiter. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Hier sehen wir den Höhepunkt und auch dieser Beginn der Kehrtwende in der ganzen Geschichte. Hier stehen sich 2 Mächte gegenüber. Petrus wird verwahrt. 16 bestausgebildete Soldaten bewachen einen angeketteten Mann. Vier Mann, jede 3 Stunden eine Ablösung der Wachen. Eiserne Türen machen das Fliehen praktisch unmöglich. Egal wie stark du bist, gegen so vielen Soldaten kommst du nicht an. Herodes denkt hier, er habe alles im Griff. Er hat alles unter Kontrolle. Er lässt seine Macht, seine Mittel spielen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gemeinde aus ganz einfachen Leuten. Die beten einfach nur anhaltend. Das ist ihre einzige Waffe. Sie versuchen, Petrus nicht zu befreien. Das würde ihnen ja nicht gelingen. Was machen sie stattdessen? Sie wenden sich an ihren Gott und hören nicht auf zu beten. Das ist ihre Waffe. Und das Gebet findet häufig statt. Es findet ständig statt. Sie beten die ganze Zeit ganz intensiv, ganz gespannt. Und sie beten hartnäckig, voller Vertrauen zu Gott. Und wer wird also hier gewinnen? Die militärische Macht oder das Gebet der Gemeinde? Wer zeigt sich hier als wahren Herrscher? Hier entscheidet sich nicht nur also Petrus' Schicksal, sondern es stellt uns eine Frage: Wer regiert hier eigentlich wirklich? Gott oder Herodes? Wir wissen nicht, worum sie gebetet haben, aber wenn wir mal in dieser Situation wären, würden wir auch für die Befreiung des Petrus beten, ist ja klar. Wir lesen weiter. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Hier lesen wir den Ausgang dieses Kampfes, dieses göttlichen Kampfes. Während Petrus angekettet mit 2 Wachen schläft, kommt ein Engel Gottes, stupst ihn an und siehe da, die Ketten fallen ab. Was durch menschliche Macht gesichert war, wurde durch Gott einfach so zerbrochen. Ohne Anstrengung öffnet Gott die Türen, befreit Petrus. Und genauso verhält es sich auch mit den Toren der Stadt. Diese öffnen sich auf übernatürliche Weise. Alles, was Herodes schützen wollte, was er gesichert hatte, verliert hier seine Macht. Gott hält wirklich nichts auf. Und hier verspottet ja auch ein Stück weit Gott Herodes, indem er einfach so mühelos diese Sachen öffnet. Die Ironie am Ganzen ist ja, dass Petrus denkt, naja, das ist ja, kann ja nicht wirklich sein, das ist ja ein Traum. Er kann es nicht glauben, dass er wirklich befreit wurde. Das kommt erst später, als er wirklich schon befreit wurde. Als er zu sich kommt, erkennt er dieses Wunder, was gerade geschehen ist. Und wohin geht er? Na, zu der Gemeinde. Er wusste, sie betet für ihn. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhoda herbei, um sie zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnet sie vor Freude das Tor nicht. Sie aber lief hinein und verkündete: Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den anderen Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als Petrus anklopft, wird ihm zunächst gar nicht aufgetan. Das Hausmädchen freut sich ja so sehr, dass das Gebet erhört wurde, dass sie es nicht glauben kann. Beziehungsweise sie glaubt, die Gemeinde glaubt aber nicht. Und das ist ja die Ironie beim Ganzen. Die Gemeinde betet inständig die ganze Zeit um die Freilassung des Petrus. Und Gott greift ein, Gott lässt ein Wunder geschehen und die Gemeinde reagiert mit Unglauben. Sie kann es nicht passen. Ja, wie ist das denn? Wir beten für etwas und dann geschieht es ja auch wirklich. Und an diesem Punkt können wir uns mal die Frage stellen, wenn wir mal beten für große Sachen, wie ist das denn, wenn Gott dann wirklich eingreift und dieses Gebet einfach erhört, erfüllt? Glauben wir das dann oder ist es zu unglaublich, um zu glauben? Beten wir nur oder vertrauen wir auch wirklich darauf, dass Gott eingreift? Und wir dürfen da wirklich ganz selbstkritisch sein. Zum Schluss gibt Petrus noch eine kleine Anweisung und zieht weiter. Wir sehen hier den eindeutigen Gewinner dieses Kampfes. Die betende Gemeinde siegt. Gott ist als Herrscher den irdischen Herrschern auf jeden Fall überlegen. Herodes denkt, er habe alles im Griff. Aber für Gott war das, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, nichts. Es gibt einen christlichen Spruch, den ich schon mal immer wieder gehört habe, und vielleicht kennt ihr den ja auch. Gebet bewegt Gottes Hand oder Gottes Arm. Im Sinne von, ja, unser Gebet, wenn wir wirklich mit Vertrauen zu Gott beten, dann kann etwas geschehen. Und das mag ja auch sein, aber es gibt eine kleine, aber wichtige Ergänzung. Es bleibt Gottes Hand. Wir dürfen beten und Gebet bewirkt ganz schön viel. Aber Gebet ist nicht alles. Gott ist Herrscher, Gott ist souverän und er entscheidet darüber, welches Gebet er erfüllt und welche nicht. Gebet bewegt Gottes Hand, aber es bleibt Gottes Hand. Und wenn wir beten, können wir Gott ja nicht zwingen, etwas zu tun. Wir können ihn ja nicht zwingen, so zu handeln, wie wir es für richtig halten. In seiner großen Liebe erfüllt Gott ganz viele Gebete. Er rettet den Petrus durch das Gebet der Gemeinde. Doch auf der anderen Seite stirbt Jakobus. Die Gemeinde hat ja auch für ihn gebetet und trotzdem stirbt er. Gebet ist eine ganz mächtige Waffe. Aber wir können Gott nicht zwingen, etwas zu tun. Gott bleibt Gott. Er ist der Herrscher. Eben, Gebet bewegt Gottes Hand, aber es bleibt Gottes Hand. Dass Gott Petrus rettet und Jakobus sterben lässt, das ist keine einfache Wahrheit, aber es ist eine tröstliche. Tröstlich, weil wir wissen, das geschieht unter Gottes Herrschaft. Gott wusste es ganz genau, dass Jakobus sterben wird. Und in dem Moment war das wohl auch das Beste für ihn und auch für die anderen. Es ist nicht einfach, das zu glauben, aber es bringt Trost, dabei wir wissen, Gott hat das im Griff und nicht wir. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, wenn wir diesen Text lesen, ist, darf Gott in meinem Leben souverän sein? Darf Gott Gott sein, auch wenn es mich enttäuscht? Wir haben es ja gelesen. Petrus wird gerettet, Jakobus stirbt. Alles geschieht unter Gottes Herrschaft. Und diese Spannung, die ist nicht einfach so aufzulösen. Darf Gott auch mein Gott sein, wenn es mich enttäuscht? Wenn ich für etwas bete, aber augenscheinlich nichts passiert? Wenn ich für eine Bekehrung in meiner Familie bete, jahrzehntelang, und es passiert einfach nichts? Vielleicht wird das Herz noch mehr verhärtet. Oder wenn wir in Krisen stecken, in Ehekrisen, und wir beten und wir beten, und wir haben Leute auf unserer Seite, die mit uns beten, und es passiert nichts, augenscheinlich nichts. Oder Krankheiten. Was ist damit, wenn sie nicht weggeht? Darf Gott souverän sein, auch wenn es mich enttäuscht? Und ihr wisst, wir haben ja ein neues Konzept, was Predigen angeht. Wir wollen ja Lernaktivitäten gestalten. Und ich möchte euch jetzt einladen. Ich möchte euch kurz einladen, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt. Jetzt die neue Folie, bitte. Denk mal kurz darüber nach. Wo habe ich aufgehört zu beten, weil ich innerlich nicht mehr geglaubt habe, dass Gott mein Gebet hört? Nehmt euch bitte einfach mal kurz einen Moment Zeit dafür. Wo habe ich aufgehört zu beten, weil ich nicht mehr geglaubt habe, dass Gott mein Gebet hört? Vielleicht ist es eine Bekehrung, die nicht kommt. Eine Familie, die zerbrochen bleibt. Eine Krankheit, die einfach nicht aufhört. Eine Tür, die sich nicht öffnet. Es geht mir jetzt nicht um selbstsüchtige Gebete, dass man jetzt irgendwie reich wird oder irgendwie ein neues Auto bekommt, ne? Sondern es geht mir wirklich um die Gebete, die im Namen Jesu geschehen. Keiner in der Gemeinde zur Zeit der Apostel hätte jetzt gesagt, ja, nee, jetzt hier für den Petrus beten wir nicht. Das ist ja irgendwie ein komisches Gebet. Sondern da stand wirklich die Gemeinde dahinter. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ihr habt jetzt hoffentlich, oder vielleicht habt ihr irgendetwas in eurem Kopf, wo ihr sagt, na, da habe ich aufgehört zu beten. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen. Wo liegt eigentlich der Denkfehler bei uns, wenn wir aufhören zu beten? Weil wir Christen, wir sind aufgefordert zu beten. Wenn wir nicht beten, dann läuft ja bei uns irgendwas schief in unserer Gottesbeziehung. Okay? Das heißt, was ist unser Denkfehler, wenn wir aufhören zu beten? Was sagt das über unser Gottesbild aus? Das ist jetzt eine schwierige Aufgabe, ich weiß. Ja, jetzt könnt ihr einrufen. Zweifel an seiner Souveränität, an seiner Herrschaft, ja. Wie? Oder an seinen Willen, dass er es gut mit uns meint. Ja, ja. Man versucht Gott in seinen eigenen Denkrahmen reinzuquetschen. Man glaubt nicht dran, dass Gott was ändert. Ja. Man ist blind für das Handeln, was schon geschehen ist. Ja. Also zusammenfassend, vielleicht so in drei Worten. Man ist nicht reif für viel Vertrauen. Okay. Man ist nicht wert, wenn man gesündigt hat, ja? Man vertraut Menschen mehr oder die Hartnäckigkeit der Menschen, Hartherzigkeit der Menschen mehr als Gottes Allmacht. Also ich merke, das ist ein ganz schön emotional aufgeladenes Thema. Vielleicht merkt ihr das auch. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, betet die Gemeinde und nicht der Einzelne, sondern es gibt einfach Themen, die echt groß sind, wo wir einfach Hilfe brauchen. Wir haben es heute gesungen in den ganzen Liedern. Gut, dass wir einander haben. Gesundheit. Es ist wirklich gut, dass wir einander haben. Und manche Gebetsanliegen oder manche Krisen sind einfach so tief, da können wir alleine nicht durch. Und dann ist es gut, dass wir Gemeinde haben. Und diese Christen aus der Apostelgeschichte, die Gemeinde, betet für Jakobus' Freilassung. Jakobus stirbt. Aber die Gemeinde hört nicht auf zu beten. Sie betet weiter für die Befreiung des Petrus. Der Denkfehler, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, der Denkfehler ist, wir machen Gottes Souveränität, seine Herrschaft, machen wir abhängig vom Ausgang unseres Gebets. Wir denken, na, wenn wir beten, wollen wir diesen Ausgang haben. Wir beten für diese eine konkrete Sache. Und wenn Gott es aber anders lenkt, anders führt, na, dann ist was schiefgelaufen. Dabei ist ja die Wahrheit, egal welchen Ausgang unser Gebet annimmt, es geschieht alles unter Gottes Herrschaft. Die Gemeinde erlebt genau das in der Apostelgeschichte. Petrus wird befreit, Jakobus stirbt. Aber sie hört nicht auf zu beten. Sie betet weiter. Souveränität, Gottes Herrschaft bedeutet genau das. Gott bleibt Gott. Gott bleibt Herr. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Auch wenn mein Gebetsanliegen vielleicht ganz anders oder gar nicht erfüllt wird. Gott bleibt Gott. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich möchte euch jetzt einen Satz geben. Ihr habt jetzt die Aufgabe, es kurz innerlich zu vervollständigen. Ihr müsst es jetzt also nicht laut sagen, sondern einfach nur in euren Gedanken. Darf Gott auch dann mein Gott sein, wenn, habe ich das als Folie? Ach, schade. Darf Gott auch dann mein Gott sein, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Ich stelle mir jetzt gerade auch diese Frage, darf Gott mein Gott sein, auch wenn jetzt Selina sterben würde? Also Selina ist meine Frau, für die es nicht wissen. Und ich hoffe, dass sollte dieser Tag kommen, dass ich da bei Gott bleiben möchte. Es ist keine einfache Sache, ich weiß. Und ich wünsche es mir, dass ich da sagen kann, ja, ich weiß, dass es gut ist, Herr. Du hast einen besseren Plan. Aber wenn ich dann wirklich in dieser Krise stecke, weiß ich nicht, wie ich reagieren werde. Ich wünsche es mir, dass ich sagen kann, ja, ich vertraue darauf, dass du weiterhin mein Gott bist. Aber ihr merkt, da ist so eine innerliche Anspannung. Darf Gott auch mein Gott sein, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Und es geht hier nicht darum, dass man sagt, ja, ich bin stark genug, ich werde auf jeden Fall, egal was kommt, hier bei Gott bleiben. Das ist schön, wenn wir dieses Ziel haben. Und dieses Ziel sollten wir haben, bei Gott zu bleiben und ihm zu vertrauen, egal wie er unser Leben führt. Und genau an diesen Punkten ist Gemeinde unglaublich wichtig. Wir brauchen einander. Und manchmal gibt es Sachen, da können wir alleine nicht durch. Wir brauchen einander. Dass wir die Lasten des anderen tragen. Wenn wir uns Jesus anschauen, auch er betete in Gethsemane, kurz vor seiner Hinrichtung. Er bekam nicht das, worum er bat. Er hat darum gebeten, Herr, lasse diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und siehe da, Jesus stirbt am Kreuz. Und Gott macht aus dieser augenscheinlichen Niederlage, na, was ist denn jetzt? Jesus betet, bitte lass diesen Kelch vorbeigehen, er stirbt am Kreuz. Und trotzdem ist das der größte Sieg, den Gott jemals geschrieben hat. Denn durch das Kreuz wurden wir gerettet. Gottes Souveränität ist also keine Willkür. Ist nicht so, ja, dieses Gebet erhöre ich, das nicht, das ja, das nein. Sondern Gott hat einen Plan. Und Gott weiß ganz genau, was gut für uns ist. Auch wenn wir das vielleicht nicht so sehen. Das ist seine Vaterherrschaft. Wenn wir Gott nicht verstehen, dann lass uns auf Jesus schauen und lass uns wirklich in der Kraft der Gemeinschaft, die wir hier haben, leben. Gebet bewegt Gottes Hand, aber es bleibt Gottes Hand. Und vielleicht ist dein Gebet gerade irgendwie scheinbar augenscheinlich schiefgelaufen, gescheitert, aber du darfst weiterbeten. Und wenn du alleine nicht weiterkommst, wir haben einander, wir haben die Geschwister hier. Wir dürfen vertrauen, auch wenn wir gerade nichts verstehen. Und hör bitte nicht auf, Gott zu vertrauen und ihm anzubeten und zu beten, nur weil er anders antwortet als erwartet. Er bleibt Gott, er bleibt souverän. Und diese Zuversicht, dieses Vertrauen, das wünsche ich euch allen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.